heute habe ich einen Text ausgesucht, der tatsächlich es ordentlich in sich hat. Den Anfang der Bergpredigt. Und ihr könnt eure Bibeln aufschlagen, Matthäus Kapitel 5. Immerhin gehen wir da in den Anfang der besten Predigt aller Zeiten. Die Bergpredigt, vom Meister persönlich gesprochen. Ein schwerer Text. Einer, der herausfordert. Und ich glaube auch, und das sage ich gleich am Anfang, einer, mit dem wir nie wirklich fertig werden. Matthäus 5, Vers 1 beginne ich mal zu lesen. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich. Und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Selig seid ihr, wenn. Ganz wichtig finde ich bei diesem Text, nicht zu vergessen, zu wem Jesus hier spricht. Und da müssen wir noch mal ganz kurz in Kapitel 4 reinschauen. In Vers 23, da wird beschrieben, wo der Jesus herkommt und wie es zu dieser Bergpredigt kommt, zu dieser Rede, mit der er diese wichtigen Sätze prägt. Matthäus 4, Vers 23. Jesus zog umher in ganz Galiläa, er lehrte in ihren Synagogen und er predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und Gebrechen im Volk. Und die Kunde von ihm erscholl durch ganz Syrien. Und sie brachten zu ihm alle Kranken mit mancherlei Leiden und Plagen behaftet. Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte. Und er machte sie gesund. Und es folgte ihm eine große Menge aus Galiläa, aus den 10 Städten, aus Jerusalem, aus Judäa, und von jenseits des Jordans. Jesus ist unterwegs und die Leute strömen ihm nach. Er ist unterwegs in Galiläa. Galiläa ist nicht Hamburg. Galiläa ist ein armer Landstrich, heiß und steinig. Da Urlaub machen geht nur, wenn man so ein Pilgergefühl mitbringt. Ja, es gibt auch schöne Stellen in Galiläa, Tiberius zum Beispiel, diese Stadt am See, ein Urlaubsort. Da haben sich die Reichen getummelt, die High Society. Bezeichnend finde ich, dass Jesus dort nie länger geblieben ist. Da wird nicht viel berichtet. Stattdessen führt Jesus Gespräche mit den Armen in den Dörfern. Er heilt und er kümmert sich um das, was die Leute brauchen. Und das Setting da ist nicht schön. Das sind die einfachen Leute. Mit den Bauern und mit den Malochern, mit denen war Jesus unterwegs. Und diese Menschen aus den Dörfern begleiten ihn auf Schritt und auf Tritt. Da sind auch die Schaulustigen dabei, da sind die dabei, die scharf sind auf die Wunder. Da sind die Menschen mit den Nöten. Und sie alle kannten die Prophetie. Die Prophetie, dass einmal der Messias kommen wird und die neue Welt bringt. Die Frage, die sie beschäftigte, war: Ist dieser Jesus vielleicht genau dieser Messias? Das ist diese Zuhörergruppe, Multikulti, aus ganz vielen verschiedenen Ecken des Landes, aus Syrien sogar, aber auch die Juden, die Griechen. Und was hat Jesus da zu ihnen gesagt? Selig, also wir würden sagen glücklich, gesegnet sind die geistlich Armen. Warum hat sie das so getroffen? Warum haben sie das nicht vergessen? Warum mussten sie genau das hören? Selig, glücklich sind die geistlich Armen. Haben sie das als Kompliment aufgefasst? Mit Sicherheit nicht. Geistlich arm sein, das war auch damals schon ein Schimpfwort. Das ist nicht positiv gemeint hier. Selig die spirituell Unterbelichteten, die geistlichen Nullen. Das ist keine Auszeichnung. Oft wird ja so gesagt, wenn es um die Seligpreisung geht, dass das Tugenden sind, die da erwähnt werden. So musst du werden. Bemühe dich, so zu werden. Bemühe dich, eine geistliche Null zu werden. Das ist nicht erstrebenswert. Wenigstens 3 dieser 8 Seligpreisungen sind überhaupt nicht erstrebenswert. Geistlich arm sein. Nein. Leid tragen. Da muss man schon besondere Anlagen haben, um das toll zu finden. Verfolgt werden, nicht erstrebenswert. Und dann gibt es da noch diese Seligpreisung, selig sind die Leute, die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Ich glaube, das ist eher an Leute gerichtet, die selber in einem bedauernswerten Zustand sind. Und sie sehnen sich danach, dass endlich irgendjemand ihnen Gerechtigkeit bringt. Auch kein Zustand, den man sich wünscht. Überhaupt nicht. Moderne Bibelübersetzungen formulieren dieses geistlich Armsein ein bisschen anders. Da in der Hoffnung für alle steht, da wird das ganz positiv gemacht, glücklich sind die, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Glücklich sind die, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Da wird immerhin eine geistliche Leistung vorausgesetzt. Also da kann man keine geistliche Null sein, ja? Wenn man erkennt, dass man arm vor Gott ist, muss man schon ein bisschen geistlichen Verstand haben. Und damit können wir uns vielleicht eher verstehen und identifizieren. Und ich glaube, deshalb steht das auch in der neuen Übersetzung so drin. Vor Gott sind wir ja schließlich alle arm, da sind wir uns einig. Sogar die, die meinen, dass sie es besser wissen als andere Leute. Aber vor Gott, ja, da sind wir arm. Die Pharisäer damals, die Gelehrten, die genau wussten, worauf es ankommt, auch die sind arm vor Gott. Und solche Leute gibt es ja auch heute. Aber selbst bei dieser Übersetzung, glücklich sind, die erkennen, wie arm sie sind vor Gott, geht es nicht darum, geistlich arm zu werden. Es geht nur darum, sich einzugestehen, dass auch in mir so eine geistliche Lücke klafft. Dass auch ich nach Gottes Maßstab in einem nicht erstrebenswerten Zustand feststecke. Nun hatten die Rabbis damals 2 Arten von Sprichworten. Bei dem einen ging es um Ursache und Wirkung. Und bei der anderen Art, nun, das war einfach eine Ansage. Ursache und Wirkung. Wenn du das und das machst, dann passiert dies oder jenes. Zum Beispiel, der frühe Vogel fängt den Wurm. Das heißt doch nichts anderes, wenn du es zu etwas bringen willst, dann musst du früh aufstehen. Ursache und Wirkung. Und dann gibt es diese Ansagen. Deutschland wird Weltmeister bei der Frauenfußball-WM. Ganz klar, eine Ansage. Oder das, was Jesus hier macht. Selig sind die Traurigen, denn sie sollen getröstet werden. Das ist eine Ansage. Jesus stellt hier etwas fest. Selig. Glücklich schätzen können sich die, ja, die, wir würden sagen, die sich nicht behaupten können. Die Schwachen. Die, die es eben nicht drauf haben. Ganz platt in und in unsere Welt und mit unseren Wertvorstellungen hineingesagt bedeuten die Seligpreisungen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage, die Jesus hier den Menschen mitgibt. Jeder, auch wirklich jeder Trottel, kriegt bei Gott was ab. Wahrscheinlich ist diese Botschaft näher dran als die Botschaft, dass diese aufgezählten Eigenschaften erstrebenswerte Tugenden sind. So, um bei Gott dabei sein zu können, um etwas zu bekommen, dann musst du erst geistlich arm sein, was auch immer das dann bedeuten mag. Dann musst du erst Leid tragen. Dann musst du erst verfolgt werden. Nein, nein, so ist es nicht. Die Aussage hier ist, bei Gott bekommt jeder Trottel was ab. Sogar die, die von sich denken, dass sie gar nichts wert sind. Und trotzdem bleibt für mich eine Spannung in diesen Texten. Auf der einen Seite sind diese Dinge, die Jesus da aufzählt, eben kein Katalog von Tugenden, erstrebenswerte Sachen, die jeder irgendwie und irgendwann mal erfüllen müsste. Aber auf der anderen Seite ist mir auch bewusst, dass ich mir zu einfach mache, wenn ich diese Sprüche von Jesus, diese Seligpreisungen, einfach nur als Trostworte verstehe. Leute, im Himmel wird alles besser. Ist nicht so schlimm, dass du jetzt leidest und arm bist. Ich glaube, dass da Wichtiges für jetzt und hier, ganz aktuell, für uns heute drinsteckt in diesen Worten. Später in der Bergpredigt, da stellt Jesus ja auch ethische Normen auf, die scheinbar allem gesunden Menschenverstand widersprechen. Da sagt er, liebt eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen. Sehr seltsam. Oder er sagt uns, dass wir nicht dem Übel widerstehen sollen. Und da spricht er von ganz konkreten Handlungen, das sind Handlungsanweisungen. Da geht es um Ethik, um eine Ethik, die in seinem Himmelreich gelten soll. Und wir merken und spüren, das ist Utopie. Unsere Welt funktioniert anders. Und doch hat dieses Himmelreich von Jesus hier schon angefangen. Es gibt schon diese kleinen, lichten Momente auf dieser Erde, wo diese Utopie Wirklichkeit wird. Wo die Spannung bleibt. Auf keinen Fall wird Jesu Programm komplett ins Jenseits verlegt. Aber genauso wenig ist die Rede davon, dass wir alles schon hier und jetzt haben können. Der Text bleibt herausfordernd. Und wir müssen uns eingestehen, dass wir ihn nicht völlig erfassen können. Der lässt sich nicht zähmen. An der Bergpredigt und auch an diesem Selig-Sind-Gedicht, da werden wir uns immer wieder stoßen. Und das muss auch so bleiben. Es muss uns herausfordern. Aber wir können diesem Text ein Stück nachspüren. Wir können ihn auf uns ganz persönlich auch wirken lassen. Nicht philosophisch, vielleicht noch nicht einmal theologisch. Nicht als Lehre, aber als ein Wort von Jesus an mich. Und dann lasst uns mal zurückgehen in Gedanken, zurück zu Jesus, zurück zu seiner Predigt auf diesem Berg. Da sind die Schaulustigen, da sind diese ungebildeten Bauern, diese Multikulti-Truppe, die da vor Jesus sitzt. Sie sind unterdrückt, viele von ihnen sind arm. Aber da ist auch diese leise Hoffnung, dass irgendwann einmal der Messias kommt und eine neue Welt aufrichtet. Und er wird das mit den Starken machen. So stellen Sie sich das vor, ist doch klar. Mit den Guten, mit denen, die irgendwie etwas drauf haben, mit denen wird er anfangen. Und die leise Hoffnung unter den Zuhörern ist, vielleicht fällt er auch für uns etwas ab. Vielleicht haben wir auch was davon. Darum sitzen sie dort. Sie wollen dabei sein, näher dran. Und dann erklärt Jesus diese neue Welt. Selig sind. Also Gott ist auf der Seite von euch. Gott ist auf der Seite von euch, die ihr das nie gedacht habt. Das ist irre. Und das werden die nie vergessen haben. Die dachten eigentlich, dass das alles komplett an ihnen vorbeigeht. Aber Jesus fängt an und er spricht ganz konkret in ihre Situation hinein. Wir haben ja gelesen, wer da alles sitzt, ja? Jesus hat geheilt vorher, war unterwegs, unter anderem Besessene, befreit. Und dann stelle ich mir so vor, wie da ein besessener Mann sitzt, einer, der Angst und Schrecken verbreitet hat. Es gibt ja diesen Text, wo beschrieben wird, wie solche Besessenen drauf waren, ja? Zerreißen die Ketten, mit denen man versucht hat, sie zu bändigen. Die Leute haben Angst und rennen weg. Die ganze Gegend ist in Aufruhr und in Unsicherheit wegen solchen Typen. Typen, die auf jeden Fall weit weg sind von jeder Zivilisation, von allem, was nur irgendwie gut ist. Jesus heilt sie und mit Sicherheit sitzen diese Typen da. Und da ist dieser Mann, der vorher nie etwas abbekommen hat, der nie dabei war, der Outsider. Und ich stelle mir so vor, wie Jesus zu ihm hingeht und seinen Arm um seine Schulter legt und ihm sagt, selig sind, die geistlich arm sind. Und der Typ weiß genau, das bin ich. Das bin ich. Und das erste Mal kommen Leute zu ihm, die Leute, die da drum herum gesessen haben und sagen, boah, wow, der ist dabei? Sie werden sich gedacht haben, wenn schon der dazugehört, wer denn dann noch? Jesus, erzähl uns mehr. Und Jesus kennt diese ältere, kleine Frau, die da mit zwischen den Leuten sitzt, unheimlich traurig. Und er sagt, ihr selig sind, die traurig sind. Er kennt ihre Geschichte. Keine Kinder. Ganz schlimm damals. Ein Zeichen, dass man eben keinen Segen abbekommen hat. Man ist auch nicht sozial abgesichert. Und dann ist da noch der Mann gestorben. Und jetzt ist sie 50, zu alt längst, um das zu machen, was man damals als ledige Frau noch konnte, sich zu verkaufen. Keine Perspektive. Traurig. Und Jesus ruft seine Jünger rüber und sagt ihnen, hey, das sind die Leute, um die wir uns kümmern. Darum geht es in Gottes neuer Welt. Selig seid ihr, wenn ihr traurig seid. Das ist auch wieder etwas, was keiner von uns anstrebt. Aber Jesus sagt hier, Gott ist auf deiner Seite, wenn es dir so geht. Du gehörst dazu. Das haben die nicht vergessen. Und nun sitzen wir hier. Die Geschichte wiederholt sich. Und wir fragen uns, wer sind die geistlichen Nullen in unserem Umfeld? Bitte jetzt nicht zum Nachbarn gucken. Wer sind die Leute, die klar wissen, dass sie nicht dazugehören? Denen das immer wieder untergeschoben wird durch die Werbung oder durch unser Verhalten, durch das, wie wir mit ihnen umgehen. Sie gehören nicht dazu. Und wenn Jesus hier stehen würde, dann würde er sagen, selig sind die, die an der Welt und an sich selbst leiden. Die Kaputten. Selig sind die Assis. Selig sind die Dicken, die ihren Frust und ihren Ärger immer nur runterschlucken. Selig sind die Unbegabten, die in der Schule nie was auf die Reihe bekommen haben. Selig sind die, die gar keinen Modegeschmack haben und darum immer belächelt werden. Selig sind die, die an Schuppen und Pickel leiden. Selig sind die Arbeitslosen. Selig sind die, die sich nicht von ihrem Geld trennen können, die da richtig dran hängen. Selig sind die Ehebrecher. Selig sind die, die nicht von bestimmten Internetseiten wegkommen. Und wenn wir jetzt hier an unserer Leinwand sehen würden, was Sie gesehen haben in der letzten Woche, dann würden Sie im Erdboden versinken. Selig sind die sexuell Frustrierten. Selig sind die abgetrieben haben. Gott ist auf eurer Seite. Und dann fragen wir uns, ist das okay so? Wollen wir das hören? Können wir Ja dazu sagen? Scheinbar wollte es Jesus so. Er war bei diesen Menschen zu finden. Und er hat sie gesucht und sich für sie eingesetzt. Und auch dann schon, als es noch ganz gefährlich war, in deren Nähe gesehen zu werden. Er hatte keine Berührungsängste. Jesus hat nicht verlangt, dass sie sich erst bessern, bevor er sich mit ihnen an einen Tisch setzt. Das Establishment hat ihm genau das vorgeworfen. Ja, Lukas 7, Vers 34. Boah, der hängt mit den Leuten ab, die Zolleinnehmer sind und anderes Gesindel. Mit dem stimmt was nicht. Wie sieht das bei uns aus, bei uns Adventisten? Vielleicht könnt ihr euch ja noch an Situationen erinnern, in denen Menschen gesagt wurde, dass sie so oder so nicht sein dürfen, wenn sie vor Gott treten wollen. Da gibt es einen Maßstab. Was, der raucht noch? Mit Jeans kommt er in Gottesdienst? Ich kenne das noch von früher und ihr vielleicht auch. Und man muss ja auch heute nicht allzu weit gehen, um sowas noch zu treffen. Wir haben da so unsere adventistischen Zaunspfähle. Die markieren dann ganz genau, wer dazugehört und wer draußen bleiben sollte. Okay, als Gast darf man mal so kommen. Ja, da sind wir tolerant, weitherzig. Aber dann, wenn er dazugehören will, dann hat er sich gefälligst anzupassen. Ordnung muss sein. Ich habe den Eindruck, dass früher häufiger so gedacht wurde als heute. Ich denke, wir haben dazugelernt. Und das finde ich gut. Gott sei Dank. Jeder soll hier wissen dürfen, ich kann mit meinem Mist hierher kommen. Ich kann so kommen, wie ich bin. Ich werde dafür nicht verurteilt. Ich werde dafür nicht schief angeguckt. Ich darf auch ehrlich sein und ich kann zugeben, woran ich leide. Ist es nicht so, dass wir Menschen oft ein sehr feines Gespür dafür haben, wo wir nicht dazugehören, wo wir nicht gut genug sind? Daran leiden wir. Und das ist hier im Adventhaus nicht anders als irgendwo sonst. Und wenn dann in solchen Situationen jemand kommt, der dann auch den Finger in die Wunde legt, ist das das Letzte, was wir brauchen. Jesus sagt, komm so, wie du bist. Auch geistlich arm. Auch leidend an dir selbst und an der Welt. Auf der anderen Seite passiert kulturell ja gerade auch etwas anderes. Besonders jungen Leuten ist es wichtig, dass ihr Glaube und dass das Christsein auch cool wahrgenommen wird. Dann haben wir ja so unsere Hierarchien, was cool ist. Und auch, was eben nicht toll ist, was nicht dazu gehört. In and out. Und dass wir cool sein wollen, ist ja eigentlich eine ganz, ganz positive Sache. Es bedeutet ja auch, dass wir dadurch attraktiver sind, dass wir auch gute Sachen machen, dass wir Wert auf Qualität legen. Wenn wir nicht auch Interesse daran hätten, up to date und dran zu sein, relevant zu sein, was auch so ein Stück in dem Cool mit drin steckt, dann gäbe es bei uns keinen Beamer und keine Tonaufnahmen von Predigten, die dann irgendwer zu irgendwelchen Anlässen zusammenschneidet. Es gibt keinen Screen im Foyer, wo die Leute die unten ihren Dienst tun, mit dabei sein können im Gottesdienst. Es gibt keine Band, die hier singt mit Technik und Schlaginstrumenten. Es gibt kein Moderationsseminar, wo Menschen daran arbeiten und sich Mühe geben, ihr Bestes zu geben, wenn sie vorne auf der Bühne stehen. Dieses Bedürfnis, dran zu bleiben, am Zahn der Zeit, up to date zu sein, ist ein ganz positives. Aber es kann auch kritisch werden. Es wird dann kritisch, wenn Jesus nicht mehr wichtig ist. Es wird dann kritisch, wo Leute, die eben nicht cool sind, die wir nicht cool finden, die sich selbst nicht so sehen, nicht mehr dazugehören. Es wird dann problematisch, wenn ich mir selber Stress mache, angesagt zu sein, mithalten zu müssen. Das kann ja so weit führen, dass Gemeinde lästig wird, anstrengend. Und dann werden wir so Schauspieler auf einer Bühne. Die Leute sollen denken, dass ich so oder so bin. Und da stecken wir dann Energie rein, dass das auch so rüberkommt. Das ist anstrengend. Und bei dieser Einstellung gibt es noch etwas, was sich so langsam einschleicht, nämlich so diese Meinung, dass Popularität ein Zeichen für Segen Gottes ist in meinem Leben. Das kommt damit. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was Jesus hier in den Seligpreisungen meint. Ich möchte euch einladen, zwei Fragen mitzunehmen. Es sind so Vorschläge zum Nachdenken für euch ganz persönlich. Ich hatte ja angedroht, wir werden mit diesem Text nicht fertig. Und darum gibt es Hausaufgaben. Also die eine Sache. Die Ansage, dass ein Leben mit Gott nichts ist, was man sich verdienen könnte, die war auch damals schockierend. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch heute, dass das etwas ist, woran wir knabbern müssen. Das Leben mit Gott ist nichts, was man sich verdienen kann. Inwieweit kann unser Streben nach Gutsein, auch nach Innensein, unser Leben kaputt machen? So dieses, den richtigen Satz zur richtigen Zeit sagen. Und die zweite Frage. Gott ist auf deiner Seite. So verstehe ich hier diese Seligpreisungen. Und er sagt, die Renovierung der Welt hat begonnen. Die Renovierung deines Lebens hat begonnen. In dir und um dich herum macht Gott neu. Er schafft. Was sind das für gute Sachen, die Gott schon gemacht hat in deinem Leben? Was hat Gott dir schon geschenkt? Denk mal darüber nach. Schreib das mal auf. Staune darüber und sag Danke. Amen.